Heute will ich über Vergebung sprechen. Was ist Vergebung? Weil in der Seelsorge erlebe ich immer wieder, da ist die Frage, kann Gott mir meine Sünden vergeben? Hat es vergeben? Kann ich in Frieden leben? Habe ich diesen Frieden Gottes? Habe ich das reine Herz? Und manchmal hat man große Probleme mit dem reinen Herzen. Jonathan Paul, der sehr viele Lieder im Pfingstjubel gedichtet hat, der Vater der deutschen Pfingstbewegung war, in den letzten Tagen seines Lebens, wo er auf dem Sterbebett lag, hat Hunderten, Tausenden gepredigt. Dann sagt er seinen Geschwistern, Brüder, ich weiß nicht, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Man hat jahrelang gepredigt, er liegt in der Bergstraße hier beerdigt, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. So und so weiter. Und dann kommt ein Pastor, ein Bruder Stockmeier bei ihm vorbei und sagt, Bruder, hör nicht auf die Lügen Satans. Das ist alles Quatsch. Bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Du bist gerettet. Deine Sünden sind dir vergeben. Und weil der Teufel möchte da auf dem Sterbelager dir einreden, wer weiß, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Und deshalb, ich möchte, dass wir hundertprozentig sicher, hundertprozentig gewiss sind. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und was nützt mir, wenn er nicht lebt, kann ich auch nicht leben. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch. Verstehst du? Habe ich auch Vergebung der Sünden. Kann Gott mir meine Sünden vergeben? Und manche haben sich schwere Sünden auf sich geladen. Kain, 1. Mose 4, Vers 13. Er sagt, meine Sünde ist zu groß, als dass sie vergeben könnte. Er hat einen Bruder umgebracht. Meine Sünde ist zu groß, als dass sie vergeben werden könnte. So, es gibt Menschen, die haben Dreck am Stecken. Die haben irgendwas sich eingebrockt in ihrem Leben, was nicht mehr wieder gut zu machen ist, wie es Kain, der seinen Bruder umgebracht hat. Kann Gott mir vergeben? Und es muss jetzt nicht die Sünde von Kain sein. Es gibt auch andere Sünden, die uns noch viel mehr zu schaffen machen. Oder in frommen pfingstlichen Kreisen, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Also ich war Gott nicht gehorsam, Gott hat geredet, 100 Mal hat er schon zu mir gesagt das Gleiche. Ich bin in die falsche Richtung marschiert und habe nicht das getan, was Gott wollte. Und dann redet der Teufel mir ein, Bruder oder Schwester, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Denn das ist die Todsünde in der Bibel. Alle Sünden werden vergeben, bloß diese eine Sünde wird nicht vergeben, weder hier noch drüben. Also, wow, das ist schlimm. Also wenn ich so eine Sünde begangen habe und so weiter. Und ich war nur dem Heiligen Geist ein bisschen nicht gehorsam. Oder ich bin nicht drauf eingegangen. Gott hat zu mir geredet, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das und so weiter. Und ich habe es nicht getan. Todsünde. Kann nicht vergeben werden. Kann mir meine Sünde, können mir meine Sünden vergeben werden? Vergebung. Zuerst noch ein paar grundsätzliche Sachen über Vergebung. Vergebung kann nicht hier passieren. Vergebung passiert drüben, im Jenseits. Gott vergibt die Sünden. Halleluja. Vergebung greift nicht in diese Welt. Das kann sein, dass du Vergebung empfangen hast, aber du leidest an den Folgen deiner Sünde, einetwegs. Gott hat David seine Sünde vergeben, aber 4 seiner Söhne mussten sterben. Also Vergebung ist eine Sache für drüben und nichts für hier. Nur, dass wir das ein bisschen schön auseinanderhalten. Ich möchte ein paar Wahrheiten weitergeben, die dir helfen, vieles zu verstehen. Du wirst manches verstehen heute Abend. Vergebung ist erst wirksam im Jenseits. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und dann kamen die Juden und die sagten, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott. Und das stimmt. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Das ist auch ein Gebet, was viele Heilige immer wieder, wenn sie verfolgt, ermordet, als Märtyrer gestorben sind, immer wieder gebetet haben. Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Warum? Das hat eine große Bedeutung. In dieser Welt ist die Sünde schon, passiert. Kain hat hier seinen Bruder umgebracht. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Hier können wir nichts mehr rückgängig machen. Ich kann meinen toten Abel nicht mehr lebendig machen. Also, hier kann ich das nicht mehr. Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Hier kannst du nichts mehr ungeschehen machen. Du hast ein Wort ausgesprochen und es ist schon vorbei, das läuft schon. Er kreist um die Welt. So einmal falsch geklickt an deine E-Mail-Adresse und schon geht dieser Brief halb durch die halbe Welt. Und versendest schon. Und kannst nicht mehr rückgängig machen. Was hier geschieht, und jetzt bitte halte euch fest, was hier geschieht, das prägt sich ein. Alles, was du hier erlebst, alles, was du hier siehst, und deshalb hast du manchmal so Bilder in deinem Kopf, in Gedanken, du hast einmal was gesehen, und es geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Nackte Frau, nackter Mann, oder geh nur, weil die Bibel sehr viel über die Blöße spricht. Und du hast einen nackten Menschen gesehen oder einen toten Menschen. Wo, als du das erste Mal eine Leiche gesehen hast, dieses Bild hat dich jahrelang, oder mich hat es jahrelang verfolgt, diese Bilder oder bestimmte Situationen. Du hast es eingeprägt und das kannst du nicht mehr auslöschen. Was hier zerstört ist, ist zerstört. Was hier zerstört ist, ist zerstört. Was hier verletzt wurde, ist verletzt. Was hier getötet wurde, bleibt tot. Kannst beten, so viel du willst. Wird nichts passieren. Was hier stirbt, stirbt. Und dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Okay, dem einen früher, dem anderen später. Das gilt auch für deine Sünden. Also was hier geschehen ist, ist geschehen. Schlimm. Damit muss man leben, damit muss man sich abfinden, damit, das muss man realisieren. Deine Sünde ist hier passiert und hier Realität, hier Wirklichkeit und du prägst es in deinem Unterbewusstsein. Du weißt es, auch wenn es niemand weiß, du weißt es, dein Gewissen weiß es und Gott weiß es. Das gilt also für die Sünden. Aber was ist in der anderen Welt? Das Unterbewusstsein speichert alles. Dein Unterbewusstsein speichert alles. Es speichert alles in Original. Alles in echt. Es wird alles abgespeichert. Alles, was über dein Rechner geht, über dein Computer geht, wird gespeichert. Das Bewusste und Unbewusste wird gespeichert. Und wir haben ein unbewusstes Gedächtnis. Und dieses unbewusste Gedächtnis ist unfehlbar und vollkommen. Du kannst diesem Unterbewusstsein nichts verstecken, nichts verbergen, nichts auslöschen. Das bleibt. Dieses Unterbewusstsein speichert alles. Und dies wirkt sich im Jenseits aus. Deine Sünden wirken sich im Jenseits aus. Deine nicht vergebenen Sünden. Deine nicht vergebenen Sünden und unsere nicht vergebenen Sünden wirken sich aus. Und deshalb hat Gott zu Kain eine interessante Sache gesagt. Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Die Sünde war schon da, hat schon auf Kain gewartet. Die Sünde hat auf Kain gewartet. Die Bitterkeit seines Herzens schon, diese Einstellung seines Herzens, denn die Sünde ist nicht passiert, als er die Keule nahm und seinen Bruder erschlug. Die Sünde war ja schon lang, viel früher schon irgendwo entstanden und hat sich früher entwickelt. Also in der unsichtbaren Welt ist bereits die Sünde existent gewesen. Der Hass auf seinen Bruder, der Teufel hat es in sein Herz hineingelegt, hineingepflanzt. Hasse Abel. Abel ist nicht gerecht oder ich werde nicht gerecht behandelt. Gott segnet den Abel und mich segnet er nicht und so weiter. Da sind so viele Sachen dazwischen gewesen. Alle Kränkungen, die du erlebt hast, die speichern sich drin. Und deshalb wundern wir uns, wenn nachher alte Menschen sehr krank werden. Weil es sei denn, sie geben die Sachen ab, sie räumen auf in ihrem Unterbewusstsein. Aber alle Kränkungen, alles, was dein Leben ausgemacht hat, was dein Leben gewesen ist, was an dir vorbeigegangen ist, das wird irgendwo gespeichert. Und es wuchert nachher drüben. Und du wunderst dich, dass manche Sachen sich dann so katastrophal entwickeln. Was hier auf Erden passiert, vollzieht sich im Himmel. Was man hier bindet, ist dort gebunden. Was man hier löst, ist dort gelöst. Krankheiten. Und wenn du gekränkt wirst, dann wunderst dich nachher, wo kommen meine Herzschmerzen, meine Kreislauferkrankungen, Störungen, Schlafstörungen, wo kommen dieses Magendrücken, die Kopfschmerzen her, etc., etc. Wo kommt das alles her? Durch die Kränkungen, die du innen drin gespeichert hast. Durch Vergebung wirst du geheilt, kannst du geheilt werden, Vergebung. Aber wie werden mir meine Sünden vergeben? Wie werde ich frei von meiner Vergangenheit, meinen Erfahrungen? Und wir machen alle Erfahrungen, jeden Tag, tausendmal und so weiter. Jesus lehrte zuerst mal Vergebung, ganz kurz. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also das ist das Einzige, was wie wir zur Vergebung kommen können und wie wir Vergebung überhaupt erleben können. Vergib ihnen, Vater. Behalte ihnen ihre Sünde nicht. So wie wir vergeben, in dem Maß, wie wir vergeben, kann uns auch vergeben werden. Unser Unterbewusstsein speichert alles, was wir jemals gesehen und erfahren haben. Es speichert jeden Gedanken, auch die blöden Gedanken, die werden gespeichert. Du denkst, die Gedanken sind frei, aber die werden in deinem Computer gespeichert. Deine Gefühle, gute oder schlechte Gefühle, die werden gespeichert, die werden alle abgelegt. Plötzlich, weißt du, deshalb sind wir Menschen. Deshalb plötzlich, das habe ich schon mal gehört. Plötzlich irgendwo kommt das Ding hoch. Irgendwo habe ich das gesehen. Und schon können wir assoziieren, können wir plötzlich Bilder, Buchstaben etc. zusammenbringen. Plötzlich verstehen wir die Welt, weil wir das irgendwo mal gesehen haben. Das bildet uns. Oder verbildet uns. Beides kann es möglich sein. Jeder Geschmack. Und dann sagst du, oh, meine Linsen. Dieser Geschmack, oder du hast einmal etwas geschmeckt und dann hast du Appetit darauf. Unser Appetit kommt, weil unser Unterbewusstsein etwas gespeichert hat. Jeder Augenblick wird gespeichert. Und irgendwo ist im Geist, in deinem Geist etwas gespeichert. Du hast ein unbewusstes Gedächtnis, kannst nicht kontrollieren, kannst nicht verdrängen. Das hättest du gerne, würdest du gerne. Deshalb sind viele Menschen depressiv. Sie versuchen durch Medikamente ihre Vergangenheit zu verdrängen. Josef in Ägypten, er sagt in 1. Mose 41, Vers 51, 1. Mose 41, 51, Gott hat mich das alles, was meine Brüder mir angetan haben, vergessen lassen. Vergessen ist eine Gnade, die nur Gott geben kann. Vergeben, vergessen. Gott hat mich vergessen lassen, was die mir angetan haben. Gott hat mich vergessen, wie sie mich in die Grube geworfen haben. Gott hat mich vergessen lassen, wie sie mich verkauft haben. Gott hat mich vergessen, was alles passiert ist, was ich alles mit meinen Brüdern erlebt habe. Gott hat mich vergessen lassen. Vergebung ist mehr als nur, ich vergebe dir. Gott hat mich vergessen lassen. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 13, ich vergesse, was hinter mir ist. Du musst vorstellen, was in diesem Mann vorgegangen ist. Er war Pharisäer von Pharisäer. Jude, schlimmer als alle Juden zusammen. Das war Saul von Tarsus. Eiferte für die Sache Gottes. Und von heute auf morgen, das ist Damaskus, von heute auf morgen, innerhalb von 3 Tagen, ist ein anderer Mann, verwandelter Mann. Er kann alles, was er gelernt hat, vergessen. Ich achte alles für Kot. Du kannst deine Tradition, deine Kirche, deine Erziehung, deine Bildung, deine Missbildung, deine Vergewaltigung, du kannst das alles nicht selber loswerden. Gott muss uns vergessen lassen. Gott hat mich vergessen lassen, all das Böse, was ich erlebt habe. Einfach rausgezogen, ausradiert. Das Erlebte wächst weiter. Stell dir mal vor, Josef in Ägypten hätte diesen Groll gegen seines, wenn ich die kriege. Und ich werde einmal eine Armee aufstellen und ich werde nach Kanaan gehen und ich werde meine Brüder da an die Haare aufhängen. Oder ans Kreuz nageln oder was es auch immer gewesen wäre. Nein, Gott hat ihn vergessen lassen. Und als er im Gefängnis dort gesessen ist, vergessen worden ist von dem Mundschenk, als er dort vergessen wurde, hat er gelernt, was vergessen ist. Gott hat mich vergessen lassen. Gott muss uns vergessen lassen, was mir angetan worden ist. Wir brauchen das Wunder des Vergessens. Das musst du erleben. Vergebung greift nicht, solange wir nicht das Wunder des Vergessens erlebt haben. Kann Gott mir das vergeben? Die Frage ist, und weißt du, Jett hat so schön gesagt, wer ist unser Feind? Nummer 1, nicht der Teufel. Du bist Nummer Feind selbst. Du machst dir selbst die meisten Probleme. Du streitest, du willst nicht das zu tun, was Gott will und so weiter. Weißt du, du musst nicht sagen, der Teufel erinnert mich immer wieder. Nein, du musst Gott bitten, Herr, hilf mir. Herr, steh mir bei, dass ich vergessen kann, dass ich nicht mehr dran denken kann. Dass kein Gefühl, kein negatives, bitteres, ärgerliches Gefühl mehr hochkommt. Dass ich vergessen kann. Und dann wirst du gesund. Wenn du vergisst, die Verletzungen, die Kränkungen, die Beleidigungen, die Ablehnung und alles, was so über dein Leben gekommen ist. Weißt du, wenn wir nicht vergessen. Und der Mensch entwickelt sich weiter, so wie ein Embryo, eine Zelle sich teilt und wie ein Baby dann wird und so weiter, ein Mensch wird und so weiter. Es nimmt dann persönliche Züge an und wir wundern uns nachher, wenn wir eine Sache nicht aus den Händen geben, es nimmt persönliche Züge an. Plötzlich sind wir bitter, mies, gestimmt, traurig, depressiv, was es auch immer ist. Es frisst uns von innen auf, denn Mensch ist ein Geisteswesen. Und wenn wir im Geist nicht Klarheit schaffen, das Wunder des Vergessens erleben, dass mein Geist gereinigt wird, geläutert wird und alle Schlacken abgeklopft sind, bevor sich nicht alles abgelagert hat, irgendwo, wir müssen weitergehen als unser Unterbewusstsein mit unseren Sünden. Und das ist die Gnade des Vergessens, dass du dich nicht mehr erinnerst, was mit dir passiert ist. Hast schon alles abgelegt? Oder ist noch was da? Ist da schon alles abgelagert in deinem Leben? Abgeklärt? Wir sprechen von Abgeklärten. Weißt du, wenn Leute sterben, lassen sie alles los. Und wir sollten sterben, bevor wir sterben. alte Mensch, alles loslassen. Aber lass mich mal einen Test machen heute. Ich mache einen Test. Niemand muss antworten. Weißt du, wenn irgendetwas in deinem Leben passiert ist, irgendein Mensch, eine Situation, ein Vorgang, eine Erfahrung, ein Erlebnis, und es kommt immer wieder hoch. Du betest bis in der Gegenwart Gottes und es kommt wieder hoch. Oder du fängst immer wieder, kannst anfangen, wo du willst, beim Wetter, und du kommst immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen, was dich verletzt hat. Wenn du es immer wieder zur Sprache bringst, immer wieder erwähnst, sogar nachts träumst und Albträume davon hast, nicht vergessen kannst, und in unseren Gedanken kreist es ständig, das ist kein Heiligenschein, das sind die Geier, die nach dir greifen. Oder hast immer wieder so ein schlechtes Gefühl, sobald du die siehst oder die, den siehst oder die hörst und die und so weiter, da kommen Bitterkeit und Ärger. Oh Gott, warum rächst du dich nicht so? Und so weiter. Das Herz, was das Herz voll ist. Und es kommt immer wieder hoch. Ist nicht abgeklärt. Ist nicht bereinigt. Weißt du, du kannst so viel beten, so viel du willst. Es klappt nicht. Und was wir sagen, und jetzt ist es Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein sagt uns immer die Wahrheit. Du bist noch nicht frei. Du hast noch nicht vergessen. Du hast noch nicht vergeben. Die Sache ist bei dir noch nicht vorbeigegangen. Die Sache ist noch nicht abgehakt. Es schlummert etwas in dir. Du hast einen Schläfer in dir, der immer wieder aufwacht in bestimmten Situationen. Der Schmerz, die Verletzung deiner Seele, der Missbrauch, was gewesen ist, es kommt immer wieder raus. Und du kannst sagen, runter mit dir. Aber die alte Eva, der alte Adam, kann noch schwimmen. Auch wenn du getauft bist. Es gibt gefährliche Schläfer. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute Abend drüber nachdenken, was sind meine Gedächtnisinhalte, an was denke ich immer, und mal durchforsten, was muss noch tiefer runter. Gott sagt, ich will meine Sünde, und jetzt komme ich. Weißt du, es nützt nicht, dass du die Sünde nur Gott abgibst oder Gott bekennst oder dem Priester, Pfarrer, Prediger, Pastor, Seelsorger bekennst. Gott sagt, ich will deine Sünde weit hinter mir werfen. Und das muss passieren, dass Gott unsere Sünde genommen hat. Und wenn Gott etwas hinter sich wirft, gibt's nicht mehr. Kannst du mir sagen, was hinter Gott noch kommt? Nichts mehr. Nichts. Gott sagt, ich will deine Sünde weit hinter mir werfen. Die Sünde gehört in die Gottesferne. Und zwar jede Sünde. In die Hölle, ins Fegefeuer. Einer Fegefeuer nicht. Ins ewige Feuer. Wo kein Engel, kein Teufel, kein Geist, kein Wesen, keine Kreatur hinkommen kann. So weit gehört unsere Sünde hinter uns geworfen. Kein Zurück. Und es niemand mehr zurückholen kann, kein Wesen mehr zurückholen kann. Dorthin gehört unsere Sünde, wo es kein Zurück für sie mehr gibt. Das ist Vergebung. Das Vergessen. Also wenn Gott etwas hinter sich wirft, wo es für die Sünde unmöglich zurückzukommen ist, wo die Sache, was Gott hinter sich geworfen hat, unumkehrbar ist, wo kein Verkläger mehr beikommt. Unsere Sünden, deine und meine Sünde, gehören nicht vor Gott. Wir bringen vor dem Herrn. David schüttet sein Herz vor dem Herrn aus. Der hat keine Vergebung, solange du vor dem Herrn. Sondern Gott muss die Sünde nehmen und weit weg hinter sich werfen. Kein Zurück mehr gibt. Ich denke an die Ehebrecherin. Jesus, wo diese Frau auf frischer Tat ertappt wird. Und sie bringen die Frau vor Jesus, und jetzt sagt Jesus, reagiere du mal, sprich du jetzt das Todesurteil über diese Frau. Und eigentlich hat er die Freiheit. Und eigentlich hätte diese Frau richten können. Aber weißt du, was Jesus sagt? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen die Verkläger eins nach dem anderen zurück und weg. Und dann geschieht etwas Interessantes. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Und weißt du, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind alle ihre Sünden vergeben. Aber er sagt etwas, und sündige hinfort nicht mehr. Sündige hinfort nicht mehr. Du bist jetzt eine Heilige. Zuerst warst du eine Ehebrecherin, und jetzt bist du eine Heilige. Jesus vergibt uns alle Sünden, und zwar in einem einzigen Moment sind wir sündlos. Aber jetzt heißt es für uns, geh hin und sündige nicht mehr. Jetzt muss man sehen, jetzt diese Frau hat Vergebung der Sünden gehabt. Aber überall im Ort, im Dorf, im Land war sie bekannt als die Ehebrecherin. Aber von Jesus aus gesehen, hat sie Vergebung der Sünden. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt mach keine neue Sünde. Die Muslime zum Beispiel, die wissen auch um die Vergebung der Sünden. Aber sie wissen nicht, wie bekomme ich die Vergebung der Sünden. Sie wissen, dass sie Sünder sind. Sie wissen, dass Allah gerecht ist. Das wissen sie alles. Wissen die Christen, dass uns unsere Sünden vergeben sind, weißt du, dass dir alle, nicht nur ein paar, alle Sünden vergeben sind. Und weißt du, ich möchte ein paar Sünden sagen, warum wir nur an ein paar Sünden uns festhalten sollen. Und die Frau wurde als Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Und diese eine Sünde. So, wo findet die Vergebung der Sünden statt? Lass uns darüber nachdenken. Ich lese Micha Kapitel 7. Micha Kapitel 7 von Vers 18 und 19. Da heißt es, Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Herr, finde ich toll. Wo gibt es einen Gott wie dich? Allah, Buddha, Konfuzius, Herr oder Herrgott, auch der katholische, evangelische, kirchliche, religiöse Gott, auch dieser Gott. Weißt du, wer kann Sünden vergeben? Nicht irgendwie wie der Klerus oder ein Geistlicher. Sünden kann nur Gott vergeben. Wer ist so ein Gott wie du? Micha Kapitel 7, wenn ihr das sucht. Da lese ich weiter, der die Sünden vergibt und über die Verfehlungen hinweggeht. Wo gibt es so einen Gott, der die Sünden vergibt und über die Verfehlungen hinweggeht? Weißt du, einfach der geht drüber hinweg, interessiert's nicht, kümmert sich nicht darum. Wo gibt es so einen Gott? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest. Deine Güte und Liebe zu erweisen, macht es dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben, sagt Micha, und alle unsere Schuld wegschaffen. Hinter sich werfen, wegschaffen. Das ist, was Gott macht. Und alle unsere Sünden wegschaffen, wegschaufeln, wegplanieren, wegräumen, entsorgen. Und alle unsere Sünden wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Du wirst meine Sünden ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Gott vergibt uns unsere Sünden. Und er wirft unsere Sünden ins Meer, wo es am tiefsten ist. Psalm 103, Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt. Er wirft, und dahin gehören unsere Sünden, wo das Meer am tiefsten ist. Gott geht über unsere Sünden hinweg. Weißt du, auch Jesus, als die Ehebrecherin gebracht wurde, auch die anderen Leute, die zu Jesus kamen, wo er immer gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, hat er nicht gesagt, hör mal, jetzt schön hinsetzen und mir jetzt erzählen. Zähl mal auf, wie oft hast du die Ehe gebrochen, wie oft hast du gelogen, wie oft hast du die Gebote übertreten, wie oft hast du das und das gemacht und gelogen, wie oft. Jesus hat sich nicht über die Sünde interessiert oder Gott hat sich nicht über die Sünde interessiert, er ist hinweggegangen. Dir sind deine Sünden vergeben. Pauschal. Der über unsere Sünden hinweggeht, über unsere Verfehlungen hinweggeht. Er übersieht sie einfach, ignoriert sie. Der dir alle deine Sünden vergibt. Weißt du, Gott interessiert sich doch nicht für die Sünde. Als, weißt du, wir würden natürlich, wir kommen aus der Boulevardpresse. Wir wollen wissen, genau, wie war das? So richtig Seelenstriptease. Wie war das jetzt genau und wie war das und so weiter? Nein, Gott interessiert sich. Das ist Dreck für ihn. Das ist Schmutz für ihn. Das ist, ja, sowieso Katastrophe für ihn gewesen. Er will damit nichts zu tun haben. Das ist Gott. Er will mit unseren Sünden nichts zu tun haben. Er schafft sie weg. Das ist Unrat. Das ist Mist. Er kann das nicht in seinem Palast, in seiner Herrlichkeit gebrauchen. Er schafft unsere Schuld weg. Er entsorgt es. Und er wirft es ins Meer, wo es am tiefsten ist. Niemand kann mehr deine Sünden heben oder bergen oder heraufholen. Wir haben schon Probleme, wenn ein Schiff, ein Wrack irgendwo, Schiffswrack unten liegt, schon das zu orten, geschweige denn zu heben. Bis heute ist die Titanic nicht gehoben. Oder andere Schiffe, selbst in der Ostsee, die nicht so tief ist. Selbst da ist man noch nicht in der Lage, die Sachen zu heben und zu ordnen. Also, und geschweige denn, wenn Gott unsere Sünden dorthin wirft, wo es am tiefsten ist. Marianengraben, nehmen wir mal an. Unmöglich. Dort kommt keiner mehr hin. Und selbst wenn da einer mit einem U-Boot runterkommt, platzt ihm der Kopf. Der kommt nicht runter. Der schafft es nicht. Der atmosphärische Druck ist so groß. Und deshalb, Gott wirft unsere Sünden, wo das Meer am tiefsten ist, kommt keiner bei. Hinter sich. Micha sagt hier, du wirst mit uns Erbarmen haben. Du wirst mit uns Erbarmen haben. Wir haben alle, und jetzt hör mir gut zu, wir haben alle irgendwo Schuld auf uns geladen. Gibt es irgendeinen Heiligen hier? Also wenn einer da ist, dann ist er ein Scheinheiliger. Gott möge auch Scheinheilige segnen. Aber die gibt es anscheinend auch im Reich Gottes, im Volk Gottes unter den Menschen. Ja, ich bin nicht so schlimm. Weißt du, was der Evangelist mir schrieb? Ich soll meine Sünden Jesus bekennen und so weiter. Also ich habe mich hingesetzt und war schon beim Schreiben. Also ich bin von keiner Sünde bewusst. Das mit 18 Jahren. Ich bin kein Verbrecher, habe keine Bank ausgeraubt, habe niemanden umgebracht und so weiter. Ich bin kein Sünder. Und dann habe ich diesen Brief, den er mir geschrieben hat, noch weitergelesen. Bitte denke über deine Fehler, deine Versagen, dein Zukurzkommen und so weiter und so weiter. Und dann fing ich an nachzudenken, da habe ich was falsch gemacht, da habe ich versagt. Und als ich dann anfing nachzudenken, was ich alles falsch gemacht habe, das sind Seiten geworden am Schluss. Das hat sich angesammelt. Wir sind alle Sünder, wir haben alle Fehler gemacht, wir haben alle nicht auf Gott gehört, wir haben alle fremden Göttern gedient und sind fremden Götzen nachgelaufen. Wir haben irgendwo alle versagt, wir sind alle in die Irre gegangen, so unseren Dickkopf durchgesetzt und wir haben alle gegen Gott irgendwie rebelliert. Nein, das nicht und so nicht und so weiter. Und wir waren alle Gott irgendwo ungehorsam. Also, da ist keiner, der Gutes tue, nicht einer. So steht es im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Sie mangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Unser Unterbewusstsein. Wir sind so raffiniert und so gebildet. Wir können das alles schön zudecken, Gras drüber wachsen lassen. Aber Sünde bleibt Sünde und die Sünde findet uns irgendwo früher oder später. So. Es wird alles gespeichert. Dein Computer speichert alles. Sünden kannst du nicht mit guten Dingen verdrängen und sagen, jetzt ich tue so viel Gutes und es wird nicht so schlimm ausgehen. Also Gott wird Gnade und Erbarmen haben. Wegen der Sünde ist es, warum wir auch gar nicht so richtig happy sein sollen. Wir wissen, da ist immer noch so ein bitterer Beigeschmack, so ein Schatten auf meiner Seele, was sich so alles in deinem Keller, in unserem Keller angesammelt hat. Denk drüber nach, was sich so alles im Keller ansammelt. Alles, was du nicht brauchst, wird dort im Keller transportiert. Alle Informationen werden dort gespeichert. Und überleg einmal, was alles in deinem geistigen Keller, in deiner geistigen Unterwelt, in deinem Unterbewusstsein alles gespeichert ist. Die ganze menschliche Zivilisation, alles von Adam bis auf dich, ist alles gespeichert. Deshalb, du kannst nicht sagen, also die ganzen Ahnen, alles, der ganze Zirkus, alles, was in deinem Leben gewesen ist, da ist alles gespeichert, von Adam bis Johannes Matutis. Ist alles abgespeichert. Alles abgespeichert. Du kannst nicht verdrängen. Weißt du, wir sind raffiniert und sagen, die Eva, der Adam, der Abraham, der David, die Juden, die Deutschen, die Amerikaner, die Franzosen, die Frauen, die Männer, die sind schuld. Das ist alles Schuldverschiebung, Schuldzuweisung. Was wir brauchen, ist echte Vergebung. Oder meine Schwachheit, oder mein Charakter, mein Temperament. Wir entschuldigen alles mögliche. Das sind meine Nerven oder meine Gesundheit kann Schuld sein. Der alle unsere Schuld wegschafft und ins Meer wirft. Nur Gott kann uns vergeben. Auch Judas Ischariot, der den Herrn Jesus verraten hat, der sagt, meine Schuld ist so groß, als dass sie vergeben werden könnte. Ihr habt den Reinen, den Heiligen verraten. Meine Schuld ist so groß, als dass sie vergeben werden könnte. Kein. Meine Schuld ist so groß. Es geht wie ein roter Faden. Menschen stehen in der Gegenwart Gottes, kommen direkt fast aus dem Paradies und die sagen, meine Schuld ist so groß, dass sie nicht vergeben kann. Der Teufel möchte, dass du an deine Vergebung zweifelst, dass du die Vergebung nicht erlebst, dass du die Vergebung nicht in deinem Leben irgendwo aufbaust und in Vergebung lebst. Er zweifelt überhaupt, kann Gott dir die Sünden vergeben? Oder wie beim Jonathan Paul hier, also sind mir alle meine Sünden vergeben? Bin ich Kind Gottes? Bin ich gerettet? Solange Sünden in deinem Bewusstsein bleiben, in deinem Computer, auf deiner Festplatte, sind sie dran, auch wenn sie gelöscht sind. Auch wenn sie gelöscht sind. Und ich sage alle, die einen Computer haben, vergib deine Festplatte nicht weg. Die Festplatte muss zerstört werden. Die darfst nicht verkaufen, auch wenn du sagst, ich habe alles gelöscht. Alle deine Briefe, alle deine Korrespondenz, alles, was da ist, alles ist auf deiner Festplatte festgespeichert. Und wenn einer ein bisschen von Computer was versteht, der kann sich einloggen und der kann wieder alles hervorholen. Aber ich habe alles gelöscht. Und da haben hier Firmen getestet und festgestellt und dann plötzlich präsentieren sie die Rechnung, holen die ganzen Daten, alle Informationen, alle persönlichen Daten raus aus dem Computer. Ja, und der hat irgendwo jemand so die Festplatte verkauft. Alles gelöscht. Vergiss das. Die Platte muss zerstört werden. Deine Festplatte muss zerstört werden. Die darfst du niemand aus der Hand geben. Deine ganze Geschichte. Da ist alles dann plötzlich offen. Deine Konten und so weiter. Deine Festplatte heute. Und lass mich ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Computer ein bisschen Probleme im Augenblick. Deshalb beschäftigt das mich auch so. Weißt du, deine Festplatte ist voller Würmer, voller Trojaner, voller Viren. Weißt du, kriegst du dein Virus von irgendwoher und plötzlich ist er drin und es kriegst nicht mehr raus. Und ich habe das vor 2-3 Jahren gehabt, meine ganzen Adressen, alles ist kaputt geworden. Irgendjemand aus Russland hat mir in kyrillischer Schrift ein Virus geschickt, das nicht einmal die ganzen Sicherheitspakete helfen konnten. Plötzlich sehe ich, wie alles runtergeht. Und dann habe ich so schnell wie möglich meinen Stecker gezogen, dass ich meinen Computer draußen habe. Und was ich da gerettet habe, war gerettet. Weißt du, der Teufel versucht, uns zu infiltrieren, auch geistig. Wenn ich jetzt diese Festplatte nehme, deine Festplatte kann regeneriert werden. Und die wird eines Tages, dein ganzes Bewusstsein, alles, was du in Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert hast auf deiner Festplatte, das alles, was du erlebt hast, das wird alles nochmals vor dir aufgerollt werden. So Leute, die jetzt jenseitige Erfahrungen gemacht haben, wenn sie dann also praktisch im Jenseits waren, plötzlich das ganze Leben wie ein Film ist abgelaufen. Kannst alles vergessen haben. Und du bist überrascht. Dinge, die ich nicht mehr gewusst habe, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, plötzlich passieren sie Revue bei mir. Deine alte Festplatte muss komplett ausgewechselt werden. Das ist alles, was ich dir sagen muss. Gott muss deine alte Festplatte hinter sich werfen, ins schwarze Loch, und dann wird's zermalmt und zerdrückt. Es muss eine ganz neue Schöpfung werden. Nur das ist, was dich rettet. Und dann habe ich mit dieser verseuchten Festplatte, weißt du, was ich gemacht habe? Dann habe ich das Gute, das ich noch haben wollte, das ich noch retten konnte, rübergerettet auf die neue Festplatte und gespeichert. Dann habe ich das rübergeholt. Und genau das Gleiche ist, wenn du gerettet wirst, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn Gott dir deine Sünden vergibt und alles hinter sich wirft, das Gute. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alles andere sollst du vergessen. Nur das, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er dir alle deine Sünden vergibt und so weiter. Vergebung der Sünden, Apostelgeschichte Kapitel 10, 43, muss empfangen werden. Vergebung der Sünden muss empfangen werden. Nicht nur, dass ich meine Sünden bekenne, Buß- und Betag ansetze und so weiter, sondern es muss auch empfangen werden. Ich habe ein Problem und ich möchte ein Problem anschneiden im Augenblick. Also weil wir gerade Buß- und Betag kurz gehabt haben, Berliner feiern nicht, aber in Süddeutschland ist das großer Tag, Buß- und Betag. Weißt du, der Teufel versteht immer wieder, uns Deutschen vorzuhalten. Ich habe mich gewundert, warum laufen so viele Nazi-Filme, alte Nazi-Filme im Fernsehen. Weißt du, die Deutschen sollen sich erinnern, wie es schrecklich damals war und man arbeitet immer noch die alte Geschichte von 12 Jahren, was nur das tausendjährige 12 Jahre gedauert hat, arbeitet man immer wieder die Geschichte und findet immer was Neues und so weiter. Immer die Erinnerung. Immer so, dass du dran denkst. Auf Schritt und Tritt wirst du mit deiner Geschichte verfolgt. Weißt du, Gott sagt, ich nehme die Schuld und werfe hinter dir. Andere Völker, und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Stalin hat allein 30 Millionen Leute umgebracht in Russland, aushungern lassen, halb Ukraine. Verstehst du, was sind dann 6 Millionen? 6 Millionen ist schlimm genug, aber, oder was ist mit den Indianern in Amerika gewesen? Und ich könnte jetzt die ganzen Kolonialmächte durchgehen. Und weißt du, jetzt den Deutschen die Schuld in die Schuhe zu schieben und so weiter, die Engländer haben nicht die Juden aufgenommen. Schweiz hat sich verschlossen für die Juden. Und Kanada, nur ein paar Juden können zu mir kommen. Verstehst du? Aber dann in die Schuhe schieben, den schwarzen Peter. Wisst ihr, Gott vergibt Sünde. Und Gott geht über Sünde hinweg. Und deshalb, ich lasse mir nicht Buß und Betag diktieren. Wir haben Buße getan. Und wir haben kehrt gemacht. Und wir müssen nicht jedes Jahr neu und jedes Jahr uns erinnern, was alles an Verbrechen passiert und geschehen ist. Wir sollen das versperrt uns den Blick nach vorne. Der dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das deutsche Gebrechen muss auch irgendwann mal geheilt werden. Dass Deutschland wieder stolz ist auf ihre Fahne und ihre Nationalität und was es auch immer sein mag. Der Teufel versucht uns immer wieder die Schuld anzuschreiben, was es auch immer ist. Kann Gott Holocaust vergeben? Kann Gott Kriegsverbrechen vergeben? Wie viele Kriegsverbrecher gibt es? Guck mal, was jetzt mit in Iran passiert ist. Man wollte Frieden bringen. Oder schon allein die erste Atombombe wurde abgeworfen, um Frieden zu stiften. und Hunderttausende von Leuten starben wegen Frieden. Wie viel, was, da könntest bald alle Politiker einsperren, das sind alles Kriegsverbrecher irgendwo. Wenn es dem nachginge. Nur die Siegermentalität ist, was dominiert und sagt, ja, die anderen sind schlecht, aber wir nicht so. Gott vergibt die Sünden unserer Väter. Gott vergibt es. Wir brauchen die göttliche Vergebung, dass Gott vergisst. Gott hat mich vergessen lassen. Gott hat mich vergessen lassen. Gott hat mir eine neue Identität gegeben. Und Gott geht über unsere Sünden hinweg, sagt der Prophet Micha. Und die Macht der Sünde hat ihre Macht verloren, wenn Gott darüber hinweggegangen ist. Wenn der sich nicht interessiert, wenn für den Bluff ist und Theater ist und Zirkus ist und für ihn nicht einmal der Rede wert ist, was soll ich da mich so groß hinknien und noch die ganzen Sünden auflisten und nochmals durchgehen? Ich sag eines, wenn du Vergebung der Sünden haben möchtest, musst du zum Heiland kommen und sagen, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt kommt noch ein Wunder. Und deshalb, da sind viele noch nicht durch, dass du die vergessen hast, dass alles gewesen ist. Dass du jetzt eine neue Festplatte hast, neu programmiert wirst, mit einem neuen Programm, eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das ist, was wir brauchen. Wenn Gott einmal drüber hinweggegangen ist, denk an diese Ehebrecherin. Wo sind deine Ankläger? Keiner mehr da. Und auch ich klage dich nicht an und steinige nicht. Wir müssen nur eines, unseren Schuldigern vergeben. Gott vergibt dir, aber du musst deinen Schuldigern vergeben. Die Vergebung muss weiterarbeiten. Die Vergebung muss weitergehen, als du bist zu dir. In deinem Verstand. Und du musst auch genau das Gleiche, was andere an dir angetan haben, hinter dir werfen. Hinter dir werfen. Und sagen, ich will nicht mehr denken. Herr, hilf mir, dass das, was ich erlebt habe, dass ich nicht mehr dran denken muss. Dass ich auch da eine ganz neue Geschichte habe. Und vielleicht musst du eine neue Biografie schreiben über dein Leben. Nur Gott kann unsere Schuld vergeben. Und wir können anderen vergeben, sollten anderen vergeben. Nur Gott kann die Verletzungen heilen. Nur Gott kann den Schaden gut machen, die Bitterkeit wegnehmen, unsere Schande wegnehmen. Nur Gott gibt mir die Garantie. Und das ist, wenn er die Sünde, wenn du das gehört hast, wie die Sünden geknallt und runtergerollt sind, den Berg, den Abhang ins Meer und wie es gepanscht hat und geplatscht hat und so weiter, dann kann er sagen, Halleluja, jetzt ist passiert. Nur Gott kann mich meines Heils gewiss machen. Dir sind deine Sünden vergeben. Viele Gotteskinder, weißt du, die brauchen eine Offenbarung Gottes. Und du kannst Vergebung nur über die Offenbarung Gottes annehmen. Nicht, wenn der Priester und der Prediger oder auch selbst bei der Taufe, auch das ist nicht ausreichend. Du musst von Gott die Offenbarung haben, dir sind oder mir sind meine Sünden vergeben. Wir leben nur von der Offenbarung, von diesem göttlichen, himmlischen Wissen. Mir sind meine Sünden vergeben. Nur Gott kann mein Inneres durcheinander ordnen. Am besten ganz neue Platte. Nur Gott kann diese dunklen Schatten von meinem Leben wegnehmen und von meiner Seele entfernen. Und nur Gott kann in meinem Leben aufräumen. Vorbei. Welche Sünden vergibt Gott und welche nicht? Gibt es unvergebbare Sünden? Ja, du sagst alle. Aber die meisten Leute haben Probleme damit. Welche Sünden nicht und welche vergibt er? Todsünden. Die Sünde wieder den Heiligen Geist. Kann Gott mir meine Sünden vergeben? Ich habe diese Frage, bin selbst nachgegangen, für mich selber, nicht nur jetzt, sondern schon vor Jahren, so und habe mich damit beschäftigt. Vergibt Gott? Hat Gott mir wirklich die Sünden vergeben? Habe ich wirklich die Vergebung der Sünden? Ich möchte nicht einmal wie Jonathan Paul auf Sterbebett liegen und sagen, Kinder, ich weiß nicht, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Das wäre eine Katastrophe. Wäre schrecklich. Das ganze Leben lang gepredigt zu haben und dann nicht sicher sein, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Andere zum Glauben geführt und selber nicht wissen, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Sind mir meine Sünden vergeben oder nicht? Welche Sünden hast du? Welche Sünden sind passiert in deinem Leben? Sünde der Rebellion zum Beispiel. Nimm mal an, die Sünde der Rebellion. Hast nicht gegen Gott rebelliert. Pastor sagt, gib 100 Euro und du gibst nur 10 Euro stattdessen. Oder irgendwas anderes und lehnst dich gegen irgendetwas auf. Egal, ob das der Pastor sagt, ob es die Bibel sagt oder dein Inneres dir sagt, egal. Wenn du von Gott einen Auftrag bekommst und du tust es nicht, ist Rebellion. Das ist Rebellion. Die Sünde der Rebellion. Gott sagt, geh hin auf dem Leopoldplatz und verteile ein paar Zettel. Gib Zeugnis von mir. Wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Nö, bleib im Bett. Sünde der Rebellion. Der Geist Gottes drängt uns. Sag denen ein gutes Wort, ruf die und die an. Du rufst nicht an und dann hörst du, ist gestorben. Und dann, oh Gott, hätte ich bloß auf die innere Stimme gehört. Vergiss es, schon passiert. Du hast Gott Gefolgschaft verweigert. Wir haben ein Knüllchen in der Bibel. Ich sage Knüllchen, Freund ist es, der gefällt mir. Jesus sagt zu dem Volk Israel, denen wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Jona, ich möchte Jona nehmen. Jona verweigerte Gott den Gehorsam. Gott rief ihn, Jona, geh nach Nineveh, die Stadt ist so verdorben, so versaut und so von Gott abgefallen. Geh und predige und sag, in 40 Tagen geht die Stadt unter. Jona floh vor Gott, steht in der Bibel. Kannst das Buch durchlesen als Hausaufgabe. Jona brachte durch sein Ungehorsam sogar die ganze Schiffsmannschaft in großer Not und Lebensgefahr. Jona wurde von Gott berufen als Prophet, also als ein berufener Gottes. Als Gott ihn fragte, etwas zu tun, er ging los, bloß in die falsche Richtung. Vielleicht nicht einmal in die falsche Richtung, ich möchte dem guten Mann das nicht unterstellen. Vielleicht hat er gar nicht gewusst, wo Nineveh liegt. Wir gehen oft. Wir gehen aber, wenn wir gehen in die falsche Richtung. Oder wir werden verführt, nicht verfolgt, verführt werden wir. Wie oft laufen wir dem Auftrag Gottes weg und mogeln uns so durch. Wir haben Angst, wie Jona. Oder wie oft zweifeln wir, ob Gott es wirklich gesagt hat, vielleicht habe ich mir nur eingeredet. Oder wir haben andere gefragt, und was sagst du darüber? Sünde, also kann Gott uns solche Sünden des Ungehorsams vergeben? Jona glaubte, als er dann im Schiff war und das Schiff abfuhr, oh danke Herr, jetzt bin ich in Sicherheit. Jetzt bin ich auf deinem Weg, ich gehe nach Tarsis, die brauchen dich auch. Dort kann ich dir auch dienen. Aber Nineveh ist doch kein Fall für mich. Er schifft sich ein und er liegt im Frieden, er schläft und obwohl Katastrophe draußen ist, er schläft in Frieden, er hat kein schlechtes Gewissen. Er ist gewissenslos vielleicht, denkst du. Er ist Diener Gottes. Warum soll er sich schlechtes Gewissen machen? Er geht in die falsche Richtung. Und ich will euch sagen, Gott erlaubt Dinge. Deshalb, wir müssen mit der Sünde aufarbeiten. Es genügt nicht, dass ich sage, mir sind meine Sünden vergeben. Ich muss die Sünde aufarbeiten, Leute. Und das ist mir wichtig. Mit der Sünde brechen. Das ist eine andere Sache, ein anderes Thema. Will ich heute nicht darauf eingehen. Aber wir müssen die Sünden aufarbeiten, die bei uns passiert ist, damit sie auch hier in diesem Leben noch zu was Nützlichem gemacht werden. Er ging ins Schiff, schlief, passierte nichts. Erst als er so weit weg war, dass er nicht mehr zurückschwimmen konnte und kein anderes Schiff mehr vorbeifuhr, da hat Gott eingegriffen, begonnen zu handeln. Weißt du, wir wundern uns manchmal, wir sündigen und es passiert nichts mal. Passiert überhaupt nichts. Brichst die Ehe, passiert nichts. Stiehlst, passiert nichts. Lügst, passiert nichts. Denkst, oh, guck mal, Gott ist so großzügig, er lässt es, er übersieht es, er nimmt die Sünde gar nicht ernst. Es passiert nicht. Ja, sei ganz ehrlich, wie oft hast du schon gelogen und es ist nichts passiert? Kein Blitz vom Himmel, du hast immer auf den Blitz gewartet, aber es ist kein Blitz gekommen, die Ehe gebrochen, kein Blitz gekommen. Dinge getan, nichts passiert. Aber erst wenn du weit weg vom Land bist, dann dann kommt der Orkan. Wenn du weit weg vom Land bist, wenn es keinen Weg mehr zurückführt, keinen Weg mehr zurückgibt, dann kommt erst ein Sturm auf. Dann kommt die Hand Gottes über uns, über den Jona hier, wenn wir weit weg sind, von unserer Berufung und dergleichen. Da beginnt Gott die Sünde aufzuarbeiten. Am dunkelsten Ort, in der Kajüte, liegt er da und schläft, der gute Mann. Er wusste, ich bin ja gehorsam. Herr, ich bin losgefahren, ich bin losmarschiert. Ich habe getan, was du gesagt hast. Warum soll ich mich ja da so groß aufregen? Ich verstehe gar nicht, warum die sich da oben so aufregen. Er hatte keine Ahnung. Jona schlief. Also ich hätte nicht schlafen können, wenn ich wüsste, ich wäre von Gott weggelaufen. Aber du siehst, die Sünde der Rebellion macht uns ahnungslos. Am Schluss. Erst als der Kapitän ihn weckte, hör mal, bei dir stimmt doch was nicht. Als der Sturm zu groß wurde, merkte er, dass er in die falsche Richtung fuhr, dass er im falschen Film sitzt, dass er vor Gott flieht. Erst als der Kapitän sagt, wach auf, Jona! Vielleicht hat er Morphium genommen und eine Schlaftablette. Da merkte er erst, dass er seinen eigenen Weg ging. Und Gott musste seinen Diener jetzt, und Jona war sein Diener, und sogar Jesus bezieht sich auf Jona als einen Heiligen. Und es wird kein anderes Zeichen diesem Volk gegeben als das Zeichen Jonas. Er musste zuerst ihn, bevor er die Leute in Ninive zurechtbringt, musste er zuerst Jona zurechtbringen. Zuerst sein Leben korrigieren, ihn auf die Spur Gottes bringen. Erst bei ihm Kurskorrekturen vornehmen, bevor er anderen predigt, muss er zuerst mal korrigiert werden. Und zuerst muss er auf dem rechten Weg gebracht werden. Und jetzt die Frage. War Gott auf Jona zornig? Jona war auf Gott zornig. Aber Gott war nicht auf Jona zornig. Hör mir zu. Wie gehe ich mit Sünde um? Hier die Sünde der Rebellion. Jona hat nur Gott Arbeit gemacht mit seiner Ungehorsam. Und das ist nicht schlimm. Ich sage, es ist nicht schlimm. Und ich hör mir gut zu. Weißt du, ich will etwas sagen. Gott erlaubt, dass wir manche Fehler, manche Sünden, manche Missgeschick erleben und durchmachen, damit Gott uns gebrauchen kann. Ohne der Geschichte mit dem Fisch wäre die Botschaft Jonas nur ein Viertel wert, wenn es überhaupt. Die Menschen hätten nicht geglaubt, wenn Jona gekommen wäre und sagt, Gott schickt mich da von Israel euch in Ninive zu sagen, bekehrt euch. Aber der hat eine Story gehabt. Der ist tief gefallen. Der ist tief gefallen. Und er hat eine Story gehabt, eine Geschichte gehabt. Und die Leute haben gesehen, dass er vor der Säure zerfressen ist noch, einen Ausschlag hat. Und er hat eine Geschichte gehabt. Und diese Geschichte war nötig. Gott erlaubt, dass Menschen ganz tief fallen. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Aber ich sehe nirgends, wo ich habe Jona diese Tage mal durchgelesen, habe nichts gefunden, wo Gott ihn anklagen würde. Jona, was hast du dir erlaubt? Und dafür müssen wir noch büßen. Die Leute hätten Jona nicht geglaubt, nichts abgenommen, wenn er das nicht erlebt hätte, was er erlebt hat. Diese Sünde, dieser Fall, dieser Ausrutscher war ein Teil seiner Berufung. Und jetzt halte ich fest, deine Sünden sind zum Teil ein Teil deiner Berufung. Deine Sünden sind zum Teil, ich meine nicht alle, zum Teil deiner Zubereitung. Gott hat Jona nirgendwo verdammt, weil er das falsche Schiff erwischt hat, durch die falsche Tür gegangen ist, in die falsche Richtung losfuhr oder weil er sich fürchtete. Gott hat Jona nicht verdammt. Im Gegenteil, Gott verschaffte sogar einen Fisch. Also ich hätte den Mann ertrinken lassen, mir einen anderen gesucht, wenn ich Gott gewesen wäre. Aber nein, Gott verschafft extra, steigt er vom Himmel herab, schafft einen Fisch extra. Sowas gab's nicht, gibt's nicht. Der Jona verschluckt und ihn an dem Punkt hinbringt, wo er hin sollte. Du siehst, dass Gott plötzlich Sachen macht für diesen einen Mann. Lässt den Sturm brausen, lässt er den Fisch kommen. Gott erlaubt Fehler. Wir müssen ein biblisches Verständnis haben über Sünde. Es ist so wichtig. Biblisches Verständnis über Sünde. Denn nur dann können wir die Vergebung auch richtig genießen und auch richtig erfahren. Gott erlaubt Fehler. Damit wir zu unserer Berufung kommen. Damit wir die Menschen besser verstehen. Gott erlaubt diese Fehler. Gott erlaubt Fehler in unserem Leben, damit wir barmherziger sind. Gott erlaubt Fehler in unserem Leben, damit wir Menschen besser beistehen können. Gott erlaubt Fehler in unserem Leben, damit wir anderen gegenüber gnädiger sind. Gott erlaubt Fehler, damit wir anderen gnädiger sind. Moses wurde zuerst Mörder, bevor er Führer wurde. Moses wurde zuerst Mörder, bevor er Volk Gottes führen konnte. Kann Gott uns unsere Sünden vergeben? Und benutzt er sogar unsere Sünden, zum was Guten drauf zu machen? Wie vergibt Gott unsere Sünden? Die Sünde muss aufgearbeitet werden. Aus der Sünde muss das Beste draus gemacht werden. Das Optimalste. Wie behandelt Gott unsere Sünden? Wie behandelt er meine Fehler? Und was macht er aus meinen Fehlern überhaupt? Gott erlaubt die Sünde der Unterlassung. Also wir haben mal Rebellion gehabt. Sünde der Unterlassung. Gott erlaubt, dass du Dinge durchgehen lässt. Sünde der Versäumnisse. Gott erlaubt, dass du dir in deinem Leben einiges verbockst. Wenn wir Dinge tun, die Gott uns nicht befohlen hat, ist genauso Sünde, als wenn wir Dinge aus Begeisterung tun und Gott hat uns nicht befohlen. Wenn wir Dinge aus Neugier tun, das möchte ich auch gerne mal probieren, wie das funktioniert. Oder wenn wir Gott aus der Schule laufen. All diese Dinge gehören dazu. All das ist Sünde. Gott erlaubt Fehler, dass wir sie machen. Wir zahlen das Lehrgeld. Wir zahlen das Lehrgeld. In 2. Samuel 24. David überlegt sich mal eines Tages und sagt, es wäre schön, wenn ich wüsste, wie viele Soldaten ich in meiner Mannschaft habe. Und er fängt an, das Volk zu zählen. Gott hat ihm keinen Auftrag gegeben, Volk Gottes zu zählen. Volk Gottes gehört Gott und nicht David. Aber David wollte das Volk Gottes zählen. Er handelt ohne Auftrag Gottes, ohne Gottes Befehl. Sünde. Und ganz schlimme Sünde. Dass sogar der Engel kommt vom Himmel und da muss wählen, was für Strafe er dafür haben möchte. Er tut nicht, was Gott sagt, sondern was er sich denkt, was gut wäre. Er lässt das Volk zählen. Wie oft tun wir Dinge, die Gott uns nicht gesagt hat? Sünde. Wofür wir keinen klaren Auftrag haben. Wir reden zu Menschen, zu denen Gott uns nicht gesandt hat. Und dann reden wir zu Menschen oder reden nicht zu Menschen, wo Gott uns doch hingeschickt hat. Das verweigern wir. Also wir machen genau das Verkehrte. Und beides ist schlimm genug. Wie oft handeln wir eigenmächtig? Auch das Gute, das wir aus uns heraus tun, wird Sünde und kann Sünde werden, kann Sünde sein. Alles, was wir ohne Auftrag, ohne Salbung und ohne klare Führung des Heiligen Geistes tun, ist Sünde. Ist Sünde. Sünde der Auslastung. Wir gehen und fragen Gott nicht. Ach, Herr, das kann man, das ist normal. Und erst wenn der Karren nachher verfahren ist, lieber Gott, bitte hilf, dass wir die Sache wieder in Ordnung bringen können irgendwie. Die Sünde des eigenen Weges, der eigenen Entscheidungen, der eigenen Werke, der eigenen Kraft. Ich bin kein Sünder. Ich habe noch nie was falsch gemacht. Ich mache alles richtig. Und schon jetzt habe ich was falsch gemacht. Habe mich versündigt. So schnell geht es. Dann kommen die Gedankensünden. Der dir alle deine Sünden vergibt. Ich möchte die Sünden der Heiligen hier aufzählen, nicht die der Unheiligen, der Sünden und Gottlosen. Nur die Sünden der Heiligen. Gedankensünden. Wie frei sind deine Gedanken, meine Gedanken? Musst du nicht manchmal deine Gedanken korrigieren? Und bevor irgendetwas entsteht, entsteht es in Gedanken? Und auch die Gedanken, die du in deinem Herzen hast, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Auch die Gedanken prägen unser Leben, gehören zu der Festplatte, sind nur Entwürfe. Sind nur Entwürfe. Es gibt Leute, Spione, die wühlen im Mülleimer von Büros und suchen die Entwürfe. Und dann kramen sie und dann bringen sie an die Öffentlichkeit verborgene Sachen, die niemand weiß. Und Gedanken weiß niemand. Aber irgendwann kommen diese Schläfer, stehen sie auf, und brechen durch Gedanken, Gedankensünden. Wie der Mensch denkt, so redet er, so ist er schließlich und so handelt er auch. Was bist du in deinen Gedanken? Eines Nachts geht David auf sein Dach spazieren, oder abends geht David auf sein Dach spazieren und dann guckt er runter ins Tal und unten sieht er die Frau, die sich jetzt badet und wäscht und so weiter, wird gereizt. Gedanken der Lust. Und auch das prägt sich ein, Gedanken der Lust. Und deshalb beim David sich eingeprägt. Hübsche Frau, nette Frau, schöne Frau. Der Mann ist sowieso nicht da. Und die Sünde ist passiert. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn du eine schöne Frau, einen schönen Mann oder schönes Auto oder schönes Ding anguckst. Das ist keine Sünde. Aber dann ins Bett steigen. Dann die Sünde begehen. Das ist Sünde. Die Tat ist was. Die Sünde wird zuerst Sünde, wenn sie zur Tat geworden ist. Ich möchte vielleicht noch über die Sünde etwas sagen. Weißt du, solange du ausrutscht, ist das nicht so Tragödie. Ist kein großes Drama. An diese Sünden denkt Gott mal nicht, da geht er drüber hinweg, wo du ausgerutscht bist. Aber was ganz schwer bei Gott wiegt, sind Sünden, die bewusst ausgeführt worden sind. Und das war hier. Plötzlich, die muss ich mir holen. Guck mal, schickt sogar einen Diener ins Tal runter und dann diese Frau zu holen und so weiter. So die Nachbarin, Frau Nachbarin. Und so passiert es mit der Frau Nachbarin hier eine Geschichte. Das war kein Ausrutscher mehr. Und dieser Ausrutscher, jetzt wäre es noch ein Ausrutscher gewesen, aber dann fantasiert er, ich muss den Mann aus dem Weg schaffen, Uriah. Lass den Uriah kommen, schreibt einen Brief dann und so weiter und lässt ihn umkommen und bringt sogar das Volk Gottes in Schwierigkeit, in Bedrängnis, Schande über das Volk Gottes. Das Volk Gottes soll sich zurückziehen. Und dann wird Uriah erschlagen, er soll an der vordersten Front kämpfen. David wusste ganz genau, was er tat. Und diese Sünden prägen sich ein, ganz stark, ganz schief, ganz mächtig in unserem Leben. Das war nicht in Gottes Ordnung. David versuchte, diese Sünde zuzudecken, indem er Uriah kommen ließ und sagte, komm, geh nach Hause, lässt ihn sogar betrinken. Aber dieser Mann ist so treu und sagt, also ich gehe nicht. Also die anderen sind an der Front und ich kann nicht zu meiner Frau gehen, das ist ein Verbrechen. Und den anderen Kumpels, Freunden gegenüber. Also da war dieser Heide, dieser Ausländer, war frömmer als der fromme König Israels. Und David wird dann hinterhältig beseitigt in Uriah. Und Gott erlaubt nicht, dass die Sünde verdeckt wird, dass Gras drüber wächst. Auch wenn es niemand gewusst hat, ich bin überzeugt, niemand hat geahnt, weder Uriah noch sonst irgendjemand hat geahnt, auch nicht Bathsheba hat geahnt, was mit ihrem Mann passiert ist, sie trauerte und dann kommt doch der David nach Hause und sagt, also es tut mir so leid um deinen Mann und so weiter, der war das der Mörder des Mannes gewesen. Er hat das, den Mann auf dem Gewissen. Aber was macht er dann? Also er heiratet sogar noch die Witwe. Und dann denkt man, ach guck mal an, so ein frommer Mann, der kümmert sich um Witwen und Waisen. Und nimmt sogar noch die Frau als Frau, weil der Uriah so ein Mann Gottes, so dieser Hethiter, so ein mächtiger Held und so weiter, sogar als Held proklamiert, benennt nach einer Straße, womöglich noch in Jerusalem, nach Uriah-Straße. Und jetzt, du siehst also, das ist eine ganz, ganz gemeine, fiese Geschichte, so hinterhältiges Geschichte. Und das ist, was bei Gott sehr schwer wiegt. Deswegen durfte er auch den Tempel nicht bauen, weil Blut an seinen Händen klebte. Nicht wegen den Kriegen, die er führte, sondern weil hier unschuldiges Blut vergossen worden ist. Und Gott hat verboten, unschuldiges Blut zu vergießen. Und das Kind stirbt und er betet wie verrückt. Weißt du, du musst immer aufpassen, wenn Leute anfangen, viel zu beten, laut zu beten. Und, oh Herr, wenn Leute stark und viel beten, da haben sie Dreck am Stecken. David betet wie verrückt, hat sehr viel gebetet. Er sagt, dass es nicht einmal mehr Tränen in seinen Augen war. So hat er geheult. Das gleiche gilt auch bei Saul. Saul hat gesündigt und dann wird er so radikal gegen die Amalekiter, dass er sogar Leute aufschlitzen lässt und hinrichten lässt, also um des Herrn willen. Spielt verrückt. Ist religiöser Wahn. Wenn jemand besonders laut betet, besonders viel zur Kirche geht, besonders hingebungsvoll ist, du musst fragen, ist das wirklich echt, was du da machst, Freund? Sie tun alles für Gott, damit die Schuld beseitigt wird, die Schuld verschwindet, damit, oder Weihnachten, oh, dann spendet man für die halbe Welt. Weißt du, das schlechte Gewissen wieder gut machen, wieder wettmachen. Nicht gegen Spenden, Gott segne alle Geber, aber es muss ehrlich sein, aus dem ehrlichen, aufrichtigen Herzen. Sie denken, Gebete würden was verändern jetzt, aber Gebete unter Sünde sind wirkungslos. Gebete, wenn Sünde an deinen Händen klebt. David hat diese Witwe geheiratet und sie getröstet und sich besonders ihrer angenommen und sogar ihr den Sohn als Thronfolger verheißen hat, denn der Salomo soll König werden. Und dann kommt der Prediger, dieser Nathan. Sagt mein Freund, und jetzt passiert zwar, wie Vergebung funktioniert. David hätte Vergebung hier bekommen können, trotz all diesen hinterhältigen Dingen, was passiert ist. David hätte Vergebung bekommen, aber der Prediger kommt und sagt, hör mal, ich erzähle dir eine Geschichte. Und dann erzählt er von den 99 Schafen und dem einen Schäfchen. Und wie der Großgrundbesitzer dann das eine Schäfchen nimmt und seine 99 Schafe schont. Zerreißt sein Kleid und sagt, der Mann ist des Todes schuldig. Und hier hat David sein Todesurteil gesprochen. 4 seiner Söhne mussten sterben. Hätte er Maul gehalten, wäre besser gewesen. Hätte er gesagt, ich weiß nicht, was ich da machen würde. Aber das war diese Geschichte. Er hat einen Stab über diesen Großgrundbesitzer gebrochen. Der Mann ist des Todes schuldig. Und dann der Prophet sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann, der ist des Todes schuldig. 4 seiner Söhne mussten dran glauben und sterben. 4 seiner Kinder, seine Söhne. Weil er über einen anderen Stab gebrochen hat. Deshalb vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist eine Geschichte, eine tiefe Lektion, die wir hier drin lernen. Wie kann Gott mir meine Sünden vergeben? Wann vergibt er? Wenn du Fehler bei anderen siehst, Maul hältst. Still bist. Sagst, ich weiß nicht. auch wenn du lügst dabei. Weiß nicht. Du weißt es schon, was passiert, aber das auch nicht einmal in deinen Gedanken. Und weißt du, in deinen Gedanken sündigst. Mensch, mir ist mal eine Geschichte passiert in meinem Leben. Ich war ein junger Christ, war frisch in der Gemeinde und ich wollte mal eine Geschäftsversammlung teilnehmen, so Mitgliederversammlung, wie es das damals bei uns war. Dann sitze ich da und da ist ein Bruder verurteilt worden, der wurde vom Abendmahl ausgeschlossen und so weiter. Und was sie dort alles aufgezählt haben, was der gute Mann alles getan hat, es war furchtbar. Und so weiter, war furchtbar. Und im Nachhinein, wo ich jetzt heute drüber nachdenke, über diese Geschichte, war La Palle, war so Vereinsmeierei war das, mehr oder weniger. Aber ich habe gesagt, Mensch, guck mal an, und der will Abendmahl austeilen, und der will Ältester sein in der Gemeinde, und so, über den haben sie dann so runtergekanzelt. Und ich habe einfach schlecht gedacht über den guten Mann. 14 Tage später habe ich das ähnliches Problem und so weiter. Und ich bin so froh, dass niemand mich gesehen hat, dass keiner von der Gemeinde dabei war. Das, und so weiter. Ich war so froh. Aber ich habe eines gelernt. Johannes, richte nicht über jemand anders. Sonst liegst du in der Patsche. Und wenn die mich erwischt hätten bei dem, was passiert ist, dann hätten mich an Ort und Stelle aus der Gemeinde ausgeschlossen. Es war kein Verbrechen, aber es war in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten, war schlimm genug. Aber ich bin so Gott dankbar. Und Gott hat mich nur gelehrt, Johannes. Und das war deshalb diese Sünde. Gott ließ die Sünde in meinem Leben zu, damit ich barmherzig werde. Und damit ich mich nicht überhebe. Und damit ich mir immer bewusst bin, Johannes, was du bist, das bist du alles allein aus Gnaden. Alles, was du bist, bist du allein aus Gnaden. Weißt du, da habe ich meine Sünde, der Arroganz, der Einbildung, des Stolzes. Weißt du, die Sünde ist nicht das, was ich jetzt gerade tue, sondern die Einstellung. Das ist die Sünde, die Herzenseinstellung. Und deshalb, Gott, du gehst drüber hinweg und du stellst mich richtig ein. Wenn David das nicht getan hätte, nicht den Stab über diesen Hirten, diesen Großgrundbesitzer gebrochen hätte, wäre alles im Butter gewesen. Gott hat gesagt, gut, David, ich sehe ein, da ist Fehler gewesen, du bist schwach geworden, hast nachgegeben, etc. Aber das ist deshalb wirklich so schlimm. Oder manche Sünden, ich sag, Gott hätte uns vor mancher Sünde bewahren können, aber hat nicht bewahrt. Ich denke nur an Petrus. Dreimal, Bruder, wirst du mich verleugnen. Dreimal. Und sagt noch, auch gibt auch das Zeichen, bei welchem wird er dreimal mich verleugnet haben, wenn der Hahn so mal richtig gekräht hat morgens. Dreimal. Und der Herr hat es nicht verhindert und so weiter. Aber wisst ihr, was das Schöne dabei an der ganzen Geschichte beim Petrus ist, wo er den Herrn verleugnet hat? Am Ostermorgen, bevor Jesus irgendetwas anderes gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, hat er gesagt, geht und grüßt mir Petrus. Petrus hat versagt. Petrus, und Gott ließ es zu, dass er versagt. Weißt du, ich Herr, und musst du Petrus hören, warum er versagt hat? Ich kann dir sagen, ganz einfach. Weil er sich was eingebildet hat. Stolz, Arroganz, Einbildung, Besserdünkel, oder was auch für Dünkel auch sein mag. Herr, wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht von deiner Seite. Und er hat seinen Revolver in der Tasche. Und so geht er. Was macht er? Er schießt einen Polizisten. Das wäre heute so, was jetzt passiert. Das ist, und so weiter. Wenn dich alle verlassen, und er glaubt sogar noch das, was er sagt. Er glaubt noch, was er sagt. Und dann grüßt mir Petrus. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig, dass der Herr Jesus, so arbeitet Gott unsere Sünde, so wirft er die Sünde hinter sich. Grüßt mir Petrus. Dieser Gruß an Petrus gilt uns allen. Glaub mir das. Das ist nur ein Beispiel. Es gilt uns allen, allen Versagern, alle, die gescheitert sind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Amen. Halleluja. Dieser Gruß lautete, hör mal, und grüßt mir Petrus. Petrus, ich lebe. So ist, wenn Gott drüber hinweggeht über die Sünde. Der Gruß, ich lebe. Deine Sünde, dein Fehler hat keine Auswirkung auf mich. Schau, ich lebe. Und grüßt mir Petrus. Stell mal vor, jetzt kommt der Tote und sagt, guck mal, Petrus, was du da gemacht hast, ist alles Quatsch. Weißt du, du musstest das tun, du blieb nichts anderes übrig und so weiter. Aber ich lebe, das hat mir nicht geschadet. Es hat keine Folgen für mich, keine schlimmen Folgen. Auch bei Judas, wenn Judas auch diese Vergebung angenommen hätte. Aber Judas hat nichts angenommen. Und Paulus sagt, warum wir manchmal Vergebung brauchen, warum wir manchmal solche Tiefpunkte brauchen. Paulus sagt einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. wem viel vergeben ist. Du liebst vielleicht den Heiland nicht richtig, weil dir nicht viel vergeben wurde. Oder noch nicht alles vergeben wurde. Weil du die Vergebung noch nicht richtig erlebt hast. Und noch nicht richtig genießt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dann, der Herr Jesus stellt den Petrus wieder her. Und dann sagt der Herr, irgendwo so nach der Auferstehung, irgendwo sagt, komm Petrus, komm mal her. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich wirklich? Ja. Liebst du mich mehr sogar als die anderen? Ja, Herr, du weißt es. Verstehst du? Du weißt es. Und Petrus hat dreimal seinen Herrn verleugnet. Der Herr hat dreimal das durch seine Fragen, hast du mich lieb, rückgängig gemacht. Ja, Herr. Immer wieder ja, Herr. Grüß mit Petrus. Wenn der Heilige Geist dich an etwas erinnert, dann ist es okay. Der Heilige Geist klagt nie Gott an. Der Heilige Geist bringt alles in Ordnung. In Sirach steht nicht bei euch in der Bibel, aber bei mir. Ich lese Sirach, das ist in den Apokryphen. Sirach 28, Vers 3 bis 4. Da wird uns gesagt, wie das alles so vor sich geht, warum Gott manche Dinge in unserem Leben erlaubt. Der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, warum er nicht vergeben kann. Der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen. Beim Herrn aber sucht er Heilung zu erlangen. Und deshalb sollen wir vergeben anderen Menschen. Und hier im Sirach heißt es, der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, aber er selbst sucht beim Herrn Heilung. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünde betet er. Das habe ich gesagt, auch David, guck mal an. Mit den anderen geht er hart ins Gericht und es fällt auf ihn zurück. Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit. Hat schlimme Folgen. Deshalb, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Erlaube nicht, dass die Sünde behalten wird, was es auch immer ist. Gott erlaubt, dass wir sündigen. Das ist eine Sache, dass Menschen sich an uns versündigen. Aber du sollst barmherzig sein und du sollst Vergebung üben, so gut du kannst. Vergibt Gott unsere Sünden. Kann er sie vergeben? Eure Sünden wenden das Gute von euch. Jeremia 5, 25. Eure Sünden wenden das Gute von euch. Wenn wir nicht vergeben, wird das Gute von uns abgewandt. Und ich bin eingestiegen mit dieser Geschichte, wo die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange ist schuld. Und jetzt geht Gott doch noch ein Stückchen weiter, wie wir Vergebung bekommen. Gott wirft alle Schuld hinter sich, wie die Vergebung passiert. Vergebung ist nichts Natürliches, es ist nur etwas Übernatürliches. Gott hat alle unsere Sünde und unsere Schuld auf Jesus gelegt. Amen. Also jetzt nicht auf Adam und nicht auf die Eva und nicht auf die Schlange und auf sonst irgendjemand, sondern auf Jesus wurde die Schuld gelegt. Jesus wurde zum Sündenbock gemacht, wurde beschuldigt. Alles wurde auf Jesus projiziert. Für alles, was jetzt passiert, hast du einen Sündenbock, Jesus. Du hast einen Schuldigen, Jesus. Die Schuld liegt auf ihn. Er ist schuld an allem. Hast du gehört? Jesus ist jetzt durch diese Belastung. Johannes der Täufer legte seine Hände auf bei der Taufe Jesu und er wurde zum Lamm Gottes gemacht. Er konnte das machen, nur der Johannes der Täufer konnte das machen, weil er Priestersohn war. Legt die ganze Schuld der Welt auf ihn, hat alles auf Jesus abgewälzt. Und er hat alles wieder gut gemacht. Und jetzt, er hat die Rechnung bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. Gott hat dieses Opfer der Sühne, die Jesus dargebracht hat zum Vater, angenommen. Sonst wäre er nicht auferstanden, dieser Jesus. Sonst wäre er nicht in den Himmel geholt worden. Sonst hätte Stephanus ihn nicht sitzen gesehen, zur rechten der Hand Gottes. Jetzt ist alles wieder rückgängig gemacht. Das ist Vergebung. Du bekommst einen neuen Eintrag oder dein Eintrag bei der göttlichen Schufa wird gelöscht. Dein Eintrag in der unsichtbaren Welt bei dieser göttlichen Schufa, in dem Buch des Lebens oder wo auch immer, wird gelöscht. Jetzt bist du wieder flüssig. Jetzt bist du wieder kreditwürdig. Dein Unterbewusstsein weiß nichts mehr von den Sünden, weil das alles ausgelöscht ist. Spürt nichts mehr von deinem Vergehen und der Vergangenheit. Kennt die Narbe nicht mehr. Und so ist, wie Gott Vergebung überwindet. Wenn Gott vergeben hat, dann hat er es vergeben. Und du brauchst diese Gewissheit, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Mir sind meine Sünden vergeben. Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Und dann Psalm 32, Vers 1 und Römer 4, Vers 7 gibt das Gleiche. Wohl dem, den die Sünden vergeben sind. Und zwar von Gott her vergeben ist. Von Gott her vergeben ist. Nochmals die Stelle aus Micha möchte ich mit euch lesen. Und es ist so wichtig, dass wir von Gott her Vergebung haben. Nicht von Menschen. Warte nicht, bis dir jemand einen Brief schreibt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Dieser Brief taugt nichts. Kannst du einrahmen und aufhängen und so weiter, aber du brauchst eine Botschaft vom Himmel. Mir sind meine Sünden vergeben. Und du hast gesehen, wie Gott deinen Schuldbrief genommen hat und hinter sich geworfen hat. Zerknüllt und hinter sich geworfen. Will damit nichts mehr zu tun haben. Und du bist ein Heiliger. Das ist der Moment, wo du ein Heiliger wirst. Ein Gerechter. Das ist der Moment der Rechtfertigung. Ich lese noch ganz schnell Micha 7. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich, der die Sünden vergibt und über die Verfehlungen hinweggeht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir so viel Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Sünden wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Gott ist ein Gott der Vergebung.